Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Angela Hoppe und ich freue mich, dass ihr zum heutigen Thema dabei seid. Was hat Digitalisierung mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2021 fordert dazu auf, Digitalisierung gendergerecht zu gestalten. Aber wieso und wo genau sind Frauen in der digitalen Arbeitswelt benachteiligt? Wo liegen eigentlich die blinden Flecken und wie lässt sich der digitale Wandel als Führungskraft mitgestalten? Und ich freue mich sehr, dass ich heute vier Gesprächspartnerinnen eingeladen habe und ihr alle da seid mit euren unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst möchte ich euch Anna Witt vorstellen. Sie hat mich auf die Idee zu dieser Podcast-Folge gebracht und sie arbeitet im Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit Mecklenburg-Vorpommern und sorgt in ihrer Funktion dafür, dass die Geschlechterperspektive als Querschnitt in allen Förderrichtlinien und Förderinstrumenten des Landes berücksichtigt wird. Hallo Anna.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Anna, vielleicht gleich meine erste Frage schon an dich. Als du dich vor ein paar Jahren in dieses Themenfeld eingearbeitet hast, was war eigentlich deine größte Überraschung?
Meine größte Überraschung war auf jeden Fall, wie wenig die Gleichstellungsperspektive überhaupt im Diskurs generell stattfindet. Also dieser Digitalisierungsdiskurs ist einfach ein technikgetriebener, ein IT-orientierter Kurs und ja, Gleichstellungsstimmen, Gleichstellungsperspektiven finden kaum oder gar nicht statt. Das war auf jeden Fall die größte Überraschung für mich und auch eine harte Erkenntnis sozusagen, dass das dringend gemacht werden muss.
Ja, danke für den ersten Eindruck zu deinem Arbeitsfeld. Jessica Brach, du bist auch eine Gesprächspartnerin und heute hier und als Beraterin ganz vielfältig unterwegs und engagiert. Zum einen beruflich im digitalen Innovationszentrum Rostock, aber auch freiberuflich als Media Awareness Coach für digitale Sichtbarkeit sowie im Projekt Beyond Peers, ein Netzwerk für mehr digitale Sichtbarkeit von Frauen. Und darüber hinaus bist du auch als Mentorin bei Kultig im Mentoring-Programm engagiert.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Seit wann bist du eigentlich technikbegeistert? Gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, an dem du das festmachen kannst?
Tatsächlich schon recht früh, muss ich sagen, denn ich bin als Einzelkind aufgewachsen und zu der Zeit zur Schule gegangen, wo auch, sagen wir mal, die Computer auch in dem Schulwesen einzogen. Und ich weiß noch, meine Eltern waren noch nie so wirklich dafür interessiert, technisch sich weiterzubilden und dann wurde mir der Computer vorgesetzt. Und damals fing es genau damit an, weil ich habe das Interesse auch gehabt, mich damit selbst auseinanderzusetzen. Und dann bin ich ja freiberuflich eingestiegen eigentlich in die Fotografie. Also das war ja sozusagen das Erste, wo ich in die Freiberuflichkeit kam. Und dann habe ich ja nachher auch im Digitalen Innovationszentrum Rostock in der Corona-Zeit auch das Livestream-Studio geleitet. Habe das von Grund auf mit meinem Team aufgebaut und in der Zeit auch gemerkt, wie schwierig es manchmal auch als Frau sein kann, in der Technikwelt zu bestehen. Erst recht, wenn man auch eine Führungsposition in der Technik hat. Mir wurde eher meine Kompetenz ein bisschen strittig gemacht, aber da habe ich auch recht schnell mal ein dickes Fell aufgebaut und war auch immer sehr, ja, ich würde mal sagen, bissig oder bisswillig nenne ich es jetzt mal, um da auch standzuhalten und dem entgegenzuwirken, um mich da auch mal zu beweisen, würde ich immer sagen, das waren so die ersten technischen Einblicke.
Ja, danke für diese persönlichen Eindrücke. Dann freue ich mich, dass Jette Klinger bei uns ist. Jette, du hast Betriebswirtschaft studiert und bist in der Stabsbereichsleitung der Neubrandenburger Stadtwerke für Konzernorganisation und Digitalisierung verantwortlich. Jetzt erklär uns mal, wie du als Betriebswirtschaftlerin für diese Prozesse verantwortlich bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Manchmal läuft es halt anders, als man denkt. Also ich habe dual BWL studiert bei Siemens, bin also gebürtig hier aus Mecklenburg, dann aber zum Studium ganz schnell ganz weit weggegangen, dachte eigentlich auch nicht mal wiederzukommen, aber auch das hat sich irgendwie dann so ergeben mit Kindern und Familie. Und ja, durch Zufall hatte sich bei den Stadtwerken die Stelle der Assistenz der Geschäftsführung eröffnet, damals 2016 war das. Und so habe ich mehrere Jahre lang die Assistenz hier im Unternehmen übernommen bei unserem Geschäftsführer und habe da dadurch ganz viel Einblick in verschiedenste Unternehmensbereiche bekommen, in ganz viele Projekte, also wirklich verschiedenste Themen. Und irgendwann kam man auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht diese Stelle Konzernorganisation Digitalisierung übernehmen wollte, weil ja durch den guten Überblick, den ich im Unternehmen hatte, gut vernetzt war, ein Blick aus der Organisationssicht also habe, mehr als aus der Digitalisierungssicht Und das zusammenzubringen, also mit unserem hausinternen IT-Dienstleister, das Unternehmen so zu strukturieren, dass die IT und die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle ja auch einnimmt dann im Unternehmen. Das ist so meine Aufgabe. Und dazu gekommen bin ich durch gute Arbeit im Vorfeld und dann zur richtigen Zeit am richtigen Fleck vielleicht auch so ein Stück weit. Ne? Mhm.
Naja, wahrscheinlich auch durch deine Kommunikationsexpertise, die du durch die vorherige Tätigkeit bewiesen hattest.
Genau, auch das ist sicherlich ganz wichtig in so einer Position, wo man doch mit allen Fachbereichen zusammenarbeiten muss, Aufträge der Geschäftsführung bekommt, auch Aufträge aus den Fachbereichen. Da ist Kommunikation ganz wichtig, um alle mitzunehmen. Die Aufgaben hier sind sehr vielfältig. Als Stadtwerk haben wir zum einen ein ganz breit gestreutes Aufgabenfeld hier in der Stadt Neubrandenburg. Und die Aufgaben in meinem Bereich mit meinem Team umfassen eben nicht ausschließlich Digitalisierung, sondern wie gesagt, es geht auch um Konzernstruktur, es geht um Organisation, es geht um Projektmanagement, Prozessmanagement und das fließt alles ineinander. Also man kann das gar nicht voneinander separieren. Und deshalb ist es aus meiner Perspektive gar nicht so schlimm, dass ich nicht den technisch-IT-digitalen Hintergrund habe, weil dafür habe ich meine Fachexperten in unserer Tochterfirma Neu-ITech, ne, die den technischen Teil übernehmen und ich kann mich sozusagen aus der Organisations- und Kommunikationsschiene dem ganzen Thema widmen.
Du hast das Stichwort genannt, IT-Expertise. Ich freue mich, dass Katja Fröhlich auch noch hier mit uns ist. Du bist seit vielen Jahren in verschiedenen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern mit deiner IT-Expertise in Führungspositionen und als Chefin tätig und Digital Delivery verantwortlich. Was ist damit gemeint eigentlich mit diesem Stichwort? Was machst du konkret und was begeistert dich daran, Katja?
Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf heute. Also ich habe ja in der Vergangenheit unterschiedliche Sachen in der IT gemacht. Angefangen habe ich klassisch mit IT-Projektmanagement und Budgetplanung und IT-Strategie. Später habe ich dann IT-Teams aufgebaut und IT-Strukturen, war in der Produktentwicklung und im Aufbau von IT-Startups. Und inzwischen ist mein Fokus ganz klar auf der Leitung von IT-Teams und von IT-Abteilungen. Was mich am meisten an dem ganzen Thema begeistert, ist immer diese Übersetzerrolle. Also in allen Beschäftigungen, die ich hatte, war ich im Prinzip immer auch Übersetzerin zwischen Technik und Anwendern. Und was ich ganz toll finde, ist, dass man sieht, wie die Technik tatsächlich in allen Belangen helfen kann, Sachen besser zu machen, egal welche. Und ich komme in der IT auch aus dem Bereich Unternehmensarchitektur. Das heißt, dieses ganze große Ganze, die Komplexität, wie spielen Sachen zusammen, das ist so meine Welt. Mir ging es ja ähnlich wie Jessie. Ich bin Quereinsteigerin aus der IT, habe nach meinem Diplom als Wirtschaftssinologin irgendwann einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht, weil ich genau an diese Grenzen gestoßen bin nach meinem Einstieg in die IT, dass man mir die Expertise abgesprochen hat, dass man gesagt hat, nee, lass mal. Was ich im Moment mache, ist wirklich klassische Leitung von IT-Bereichen. Das heißt, Digital Delivery heißt ja nichts anderes, als dass man digitale Lösungen liefert. Und das macht ja die IT im Idealfall auch nicht immer.
Danke. Danke für eure Vorstellung. Dann, Anna, möchte ich dich als Erste fragen. Digitalisierung ist per se nicht geschlechtsneutral. Was verbirgt sich eigentlich hinter dieser These?
Ja, also nicht nur eine These, sondern ein Fakt. Zum einen heißt es erstmal, dass eine Ungleichheit generell jetzt schon besteht zwischen Männern und Frauen auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen. Deswegen ist es wichtig zu schauen, wo überhaupt Ungleichheiten bestehen, um dann möglichst zu einer geschlechtsneutralen und vor allen Dingen geschlechtergerechten Digitalisierung zu kommen. Sie ist nicht geschlechtsneutral einerseits, weil es zu wenig Diversität unter IT-Fachkräften gibt und damit eine geringere Vielfalt, aber auch aus einer technischen Perspektive, weil es einfach unvollständige Datensätze sind. Der Gender Data Gap belegt und misst, dass bei wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, aber auch ja, medizinischer Datenerhebung die Geschlechter nicht gleichermaßen berücksichtigt werden und es damit eben einfach zu einer Datenlücke kommt. Als Beispiel aus der Medizin hat man vielleicht auch schon mal gehört, es ist so, dass Medikamente häufig an der Norm gemessen wird und das ist der Mann. Das heißt, Medikamente werden an Männern getestet. Frauen kriegen sie dann natürlich auch verschrieben, was dazu führt, dass Frauen vor allen Dingen darunter leiden, ob das Fehldiagnosen sind, falsche Behandlungen. Wenn wir jetzt schauen, welchen unterschiedlichen Digitalisierungsgrad sie haben, stellt man auch fest, dass auch dort Frauen und Männer nicht auf gleicher Ebene sind, sondern es da auch ein Ungleichgewicht gibt. Es gibt zum Beispiel den Gender Part-Time Digital Gap, der den Rückstand, den digitalen Rückstand von Frauen in Teilzeit gegenüber Vollzeitbeschäftigten misst. Also es gibt schon Ungleichheiten, die nicht per se durch die Digitalisierung Digitalisierung und durch den digitalen Wandel behoben werden, sondern im Gegenteil fortgeschrieben werden oder im schlimmsten Fall sogar verstärkt werden. Deswegen ist es uns wichtig, auch überhaupt zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, dass diese Ungleichheiten bestehen. Denn es ist nicht so, dass mit digitalem Wandel automatisch eben diese Dinge wegfallen. Sondern wenn man in die Geschichte schaut, weiß man heute auch, dass nicht per se Neuerungen zu mehr Gleichstellung führen zwischen den Geschlechtern. Das gab es nicht und das wird jetzt auch nicht passieren, wenn wir nicht aktiv dagegen vorgehen und den Prozess, wie sich die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft verändert, ja gezielt anpacken und da Themen angehen.
Ich habe auch gelesen in einer Studie, dass Frauen seltener Zugang zu Diensthandys und Formen des mobilen Arbeitens erhalten.
Ja, das ist tatsächlich bestätigt und bewiesen. Es ist nicht nur der Zugang zu Mitteln, also Arbeitsmitteln, zum Beispiel ein PC, Software und so weiter, sondern es ist auch der Zugang und die Beteiligung zum Beispiel bei der betrieblichen Weiterbildung. Das ist ja eins der Schwerpunkte, gerade wenn wir daran denken, wie sich die Arbeitswelt jetzt entwickelt, wo wir ansetzen müssten. Und dass die Aus- und Weiterbildung entscheidend dafür ist, digitale Kompetenzen zu stärken und so alle fit zu machen für die neue Arbeitswelt.
Jetzt haben wir das Stichwort digitale Kompetenzen schon ganz oft angesprochen. Was ist damit eigentlich gemeint? Was versteht man eigentlich darunter?
Also es gibt bestimmt eine wissenschaftliche Definition dazu, die kenne ich jetzt nicht. Mir war tatsächlich vor deiner Einladung auch gar nicht so bewusst, dass es da Differenzen gibt über den Zugang und die Nutzung digitaler Möglichkeiten von Männern und Frauen. Also das ist schon mal eine tolle Erkenntnis, die ich für mich auf jeden Fall mitnehme. Aber digitale Kompetenz bedeutet die Offenheit gegenüber technologischen Neuerungen. Denn nur wenn ich das auch annehmen möchte oder mich da weiterentwickeln möchte, kann ich meinen Horizont dann auch erweitern, indem ich diese Technologien nutze. Dann geht mit digitaler Kompetenz die Frage nach Einführung und Schulung einher. Ne? Also es ist kein Selbstläufer, also Offenheit und Anleitung sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Dinge.
Digitale Kompetenz im Anwenderbereich ist vor allen Dingen die Möglichkeiten der technologischen Aspekte, die wir um uns drumherum im Privaten und im Beruflichen haben, erstmal zu nutzen. Das ist für mich digitale Kompetenz und das gilt im Übrigen nicht nur für Kinder und Erwachsene, auch für Ältere, zu verstehen, was wird dadurch für mich einfacher.
Ja.
Und das finde ich unheimlich wichtig und wird aus meiner Sicht ganz oft unterschätzt.
Also ich bin ganz bei den anderen Frauen, würde vielleicht nur noch ergänzen, Frauen trauen sich grundsätzlich weniger selbst zu, was gar nicht unbedingt heißt, dass es so ist, also nicht dem Fakt entspricht, aber das eigene Zutrauen, also die Offenheit ist da tatsächlich eine andere.
Also sehr selbstkritisch sind.
Ja, genau, und vorsichtiger und ja.
Dann möchte ich jetzt nochmal als nächstes zum Thema algorithmische Systeme, Daten, Anwendungen zu programmieren. Katja, da möchte ich dich gerne fragen. Meist werden diese Systeme ja von Männern und homogenen Teams aus der IT-Branche entwickelt und umgesetzt. Das hat Anna ja auch schon eingeführt. Das führt oft zu einer Geschlechterblindheit. Kannst du uns erklären, was da eigentlich genauer passiert? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau. Ich fasse das nochmal zusammen. Eine Technologie umfasst ja inzwischen viele Bereiche unseres Lebens und es ist unheimlich wichtig, dass Frauen da ihre Sicht auf die Dinge einbringen können und die Technik eben nicht nur auf die Bedürfnisse von Männern abgestimmt ist. Ich gebe erstmal ein paar plakative Beispiele, von denen ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Amazon hat ein Recruiting-Tool eingeführt 2015, wo für die Bewerber in dem Screening, was die KI vornimmt, Sterne vergeben werden. Und man hat dann irgendwann, nach relativ langer Zeit ehrlich gesagt, festgestellt, dass Männer im Durchschnitt sehr viele sehr gute Sterne bekommen und Frauen ganz, ganz wenig. Und zwar drastisch. Nicht nur, da geht es nicht Männer 3,5 Sterne und Frauen 4,1, sondern da ging es um ganz eher Tendenz Frauen 1-2 Sterne und Männer 4-5. Irgendwann ist das dann irgendjemandem mal aufgefallen. Und der Grund liegt vor allen Dingen darin begraben, dass die Algorithmen, die diese KI gesteuert haben, die KI prinzipiell hat funktioniert. Sie hat sich eben an die Algorithmen gehalten, die ihr vorgegeben waren. Und bei Amazon wurden in den 10 Jahren davor hauptsächlich Führungskräfterollen vor allen Dingen und anspruchsvolle Rollen mit Männern besetzt. Die KI wurde gefüttert mit historischen Daten und da waren eben immer Männer geeignet, diese Positionen auszuführen, was dazu führte, dass die KI dann entsprechend bewertet hat bei eingehenden Bewerbungen, dass Frauen für den Job ja nicht in Frage kommen können, weil sie dieses und jenes nicht mitbringen. Wäre dieses Tool von Frauen in entsprechender Breite auch mitentwickelt und getestet worden, wäre das jemandem aufgefallen? Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, so als ein Beispiel, warum zum Beispiel die KI sehr oft sehr diskriminierend ist. Und so zieht sich das weiter durch. Die Gestaltung der Software. Wenn Frauen da mitwirken, wird sie besser gestaltet, wird sie ansprechender gestaltet. Das führt zu einer viel höheren User Acceptance. Das heißt, die Nutzer nutzen die Software viel besser und lieber und auch schneller, wenn sie ansprechender gestaltet ist. Und was wir auch sehen, ist die Rücksprache in den Fachbereichen. Wenn ich was für die Fachbereiche bereitstelle, IT, egal ob Tools jetzt, die ich kaufe oder die ich entwickle, die Frauen in den Teams sprechen einfach besser und hören besser zu, was die Fachbereiche brauchen. Oder noch ein letztes Beispiel, das Testen von Software in der Entwicklung. Männer sind eher risikogetrieben, die blinden Flecken, Angela, die du angesprochen hast. Und Frauen sind da oft sehr viel vorsichtiger, gucken sehr viel umfassender nochmal auf Sachen. Und dann ist eine gute Mischung aus beiden, ein bisschen dieser Pragmatismus und eine Risikofreudigkeit. Und auf der anderen Seite mehr Sorgfalt, eine andere Herangehensweise. Im Team funktioniert das einfach besser. Und das hast du einfach in den meisten Teams noch nicht.
Also das spricht ja sehr dafür, dass es eine Vielfalt an Menschen und Personen braucht, um möglichst viele Perspektiven da unterzubringen. Wie kontrolliert ihr denn, dass da möglichst viele blinde Flecken ausgeschlossen werden?
Ich lege einen unheimlich hohen Fokus auf höhere Diversität bei Nach- und Neubesetzungen. Das zeigt auch immer einen sofortigen Effekt. Sobald ich da eine Frau reinstecke, verändert sich was. Und zwar positiv. Du wirst nichts nur dadurch gewinnen, dass du mehr Frauen in die IT bringst. Du musst dadurch gewinnen, dass du die männlichen Führungskräfte in deinem Team entsprechend mit begleitest und auch beeinflusst, dass sie das auch als Thema sehen.
Blinde Flecken, wie kann man die vermeiden oder wie findet man die? Es ist ganz wichtig, viel zu fragen, nachzufragen und zuzuhören. Ja, also wenn ich jemanden einmal frage, gibt er mir eine Antwort, aber wenn ich ihn 2, 3, 4 Mal auch die gleiche Frage mit anderen Worten stelle oder auch wenn andere Personen die gleiche Frage nochmal stellen, entwickelt sich ein Bild der Gesamtsituation, ja, das ein anderes ist, als wenn ich entweder 1:1 halt rede oder nur einmal nachfrage. Das ist jetzt nicht nur auf Digitalisierung bezogen, sondern so ganz generell, ne, dass wir versuchen, die Perspektiven aller Führungskräfte, Mitarbeiter, Anwender, IT irgendwie so aufzunehmen, zu erfragen, herauszufinden und das abzugleichen miteinander. Wo ist denn da der gemeinsame Nenner? Wo gibt es Unterschiede?
Jette, du hast es jetzt auch so ein bisschen angesprochen. Du verantwortest und kommunizierst die Digitalisierungsprozesse in deinem Unternehmen. Wie gehst du dabei vor? Wie gehst du auch mit Ängsten um? Ich kann mir das gut vorstellen, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sagen, oh, warum ich komme so gut klar, ich mag da gar nichts Neues lernen, ich habe mich doch gerade erst daran gewöhnt.
Also es gibt, glaube ich, kein generelles Vorgehen, weil es auch wieder um Menschen geht, sodass da viel Fingerspitzengefühl gefragt ist, weil die persönlichen Befindlichkeiten aber auf alle Fälle eine ganz große Rolle spielen. Digitalisierungsprozesse oder Projekte umzusetzen ist immer dort einfach, wo Mitarbeiterinnen sich das wünschen. Wo also die Initiative aus einem Fachbereich kommt, der sagt, hey, wir haben hier eine Idee, wir würden gerne was verändern. Das sind die Projekte, die in der Regel relativ glatt und konzentriert dann auch durchlaufen, weil dort ein gemeinsames Ziel erstmal vorhanden ist, an dem dann gemeinsam gearbeitet werden kann. Die sind, wie gesagt, relativ einfach. Mehr Überzeugungs- und Kommunikationsarbeit braucht es immer dann, wenn die Aufträge von extern kommen, also von der Geschäftsführung oder gesetzliche Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Da ist erstmal die wichtige Aufgabe, den Nutzen zu kommunizieren. Ja, und der ist nicht immer sofort ersichtlich, gerade wenn es sich für uns als Stadtwerk um regulatorische Anforderungen handelt, die wir einfach umsetzen müssen, weil es ein Gesetz dazu gibt, dann ist nicht immer sofort klar, okay, was haben wir eigentlich davon? Wenn es um die Ängste geht, dann kann man die, glaube ich, nur vermindern, indem man viel fragt und viel redet und versucht zu verstehen, wo die Angst herkommt und Lösungen oder Beispiele anbietet, wie der Endprozess dann aussehen soll, wie der Mitarbeiter arbeiten soll in Zukunft. Und das ist so individuell wie eben auch die Projekte oder die einzelnen Personen. Ne? Das sind bis hin zu Existenzängsten. Der eine denkt vielleicht, sein Job wird abgeschafft. Aber also aus meiner Sicht im Stadtwerk kann ich sagen, wir haben bisher noch keine Stellen wegrationalisiert, weil wir digitale Lösungen eingeführt hätten. Das passiert also nicht, weil wir ganz viele andere Aufgaben noch zu tun haben, auch wo wir die Mitarbeiter auf jeden Fall brauchen. Im Rahmen der Kommunikation ist es in dem Zusammenhang auch wichtig, dass, glaube ich, der Weg transparent beschrieben ist. Dass also die Mitarbeiter gut mitgenommen sind, was passiert denn jetzt einfach, in welchem Zeithorizont, was sind die Aufgaben, die auf sie zukommen, was wird sich verändern, was wird vielleicht abgeschafft oder neu eingeführt, wie auch immer. Dass man also einen strukturierten Prozess hat, der diese Veränderung begleitet. Und wenn man den kommuniziert und transparent macht, nimmt das, glaube ich, auch ein Stück weit die Ängste, weil diese Blackbox verschwindet, dieses irgendwas kommt da auf mich zu, aber nein, wir wissen, wir haben einen Plan, wir arbeiten strukturiert daran, etwas umzusetzen. Und dann mindert das die Ängste vielleicht auch noch ein Stück weit.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Orientierung, dass ich weiß, was passiert. Jetzt gab es verschiedene Wortmeldungen.
Also genau das Thema Ängste. Ich weiß, Anna hat davon ja auch schon mal gesagt, Frauen trauen sich weniger zu. Und das merke ich halt auf vielen verschiedenen Aspekten meines Berufslebens, wo halt Frauen jegliche Form von Ängste haben und wo sie halt dann zögern, irgendetwas zu machen. Ging es um die Selbstdarstellung, Sichtbarkeit, der Kompetenzen aufzeigen. Oder halt auch in der Anwendung der Digitalisierung überhaupt schon im Kleinsten, wo die Ängste mit auftauchen. Die Ängste sind auch erstmal in einem selbst drin, die man da beherrschen muss, indem man hier Selbstvertrauen mitbringen muss. Ich glaube, wenn man da schon insgesamt sich selbst besser gegenübersteht, sind auch die Ängste da ja auch schon mal geringer. Und das ist, wie gesagt, in jedster Form, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal auf den anderen Bereich nochmal zu. Aber grundsätzlich ist es dieses Selbstgefühl für egal, was es ist. Und dadurch werden ja auch schon Ängste sowas von minimiert, wenn man dem selbstbewusst da allen Dingen gegenübersteht.
Ich wollte nur ein paar Beispiele aus der Praxisarbeit von uns mitbringen. Da habe ich Unternehmen kennengelernt, die sich auch dessen bewusst sind, dass viele Ängste im Unternehmen da sind. Und als kleine Tipps oder was wir so gesehen haben, was erfolgreich ist, ist vor allen Dingen altersgemischte Teams, also generationsübergreifend an diese Dinge ranzugehen. Und was auch viel hilft oder was an uns herangetragen wurde, ist der Raum, sich auszuprobieren. Aus der Pflege haben wir das gehört, so eine Testpatientin online festgelegt wurde und da konnte man dann eben technisch rumprobieren, ohne dass man wirklich einer Patientin aber falsche Medikamente gibt oder so. Also wirklich Test und Zeit, dass die Mitarbeitenden sich ausprobieren dürfen und in ihrem Tempo Sachen testen können für sich, weil die eine Person schneller, die andere vielleicht langsamer hat, nochmal nachfragen. Und was auch häufig umgesetzt wird, ist, dass es eine direkte Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner gibt, die wirklich 24/7 da sind und zum Teil auch digital, dass sie also einen Chat haben, wo sie mit einem IT-Profi immer wieder nachfragen können und sagen, Mensch, Markus, Tina, wie auch immer, sag doch nochmal, wie mache ich das jetzt und so. Das waren auch oft Erfolgsfaktoren.
Anschließend zu dem, was Anna gerade noch gesagt hat, unsere Frauen werden viel öfter angerufen. Die Anwender aus den Abteilungen trauen sich viel mehr, unsere Mädels anzurufen als unsere Jungs. Warum? Weil die Mädels oft freundlicher sind, mehr Geduld aufbringen und dem Anrufer oder der Anruferin nicht das Gefühl gegeben, sie hätten jetzt eine blöde Frage gestellt.
Genau, ich würde dazu gerade noch mal was sagen. Die Angst, was zu sagen, wenn man glaubt, man weiß es besser als Frau. Es ging dann um WLAN und auf jeden Fall habe ich dann ein Fachwort eingebracht und dann ging der Mann raus aus dem Raum und ich brachte noch diese Idee mit ein und er drehte sich um und meinte so, das hast du doch gerade gegoogelt. Also auch so diese Kompetenz abzuschreiben. Da gibt es ja dann halt auch diese Angst. Sagt man jetzt was, weil man jetzt glaubt, man wird jetzt dargestellt, als würde man es ja gar nicht wissen, das hat man nur gerade mal so irgendwie aufgeschnappt oder nicht. Mhm. Oder das andere Beispiel, da ging es auch um die banalen Dinge des Internets und es wurde dann gar nicht so angenommen und 5 Minuten später wurde dann der Kollege gefragt, ob der mit der gewissen Hardware weiterhelfen kann. Also die Idee, die ich einbrachte, wurde nicht angehört und auch nicht dann die Hilfe überhaupt angenommen. Also das sind diese zweierlei von Ängsten. Einmal diese Anwendung, aber auch wenn man die Kompetenz hat, die auch heraustragen zu dürfen.
Also mit der Fachlichkeit auch ernst genommen zu werden, genau, ne? Ja. Und eine Verunsicherung, sich mit Fachlichkeit zu zeigen.
Ich hätte noch einen Negativ-Fun-Fact und zwar kennt ihr vielleicht alle den Equal Pay, also gleiche Bezahlung. Tatsächlich ist dieser Gap in der IT-Branche am größten und zwar 30%. Ja. Das hat mich auch völlig geschockt.
Aber Jette, du hattest darüber gesprochen, was es braucht, um intern Digitalisierungsprozesse zu kommunizieren. Und ihr seid ja ein Unternehmen, was Kunden und Kundinnen hat und die dann ja auch immer mit neuen Digitalisierung klarkommen muss. Und das ist ja bei vielen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern so. Ein nächster Schritt, den vielleicht Unternehmen auch scheuen zu gehen, weil sie sich unsicher sind, wie wird die Digitalisierung akzeptiert? Wie erlebst du das? Magst du dazu noch was sagen?
Ja, also wir als Stadtwerk sind ja, was unseren Kundenstamm angeht, auch genauso divers wie die Gesellschaft. Ja, also wahrscheinlich sogar eher ein bisschen älter im Durchschnitt, weil junge Menschen sich vielleicht eher im Internet informieren, wo sie günstigere Preise kriegen oder mehr Service oder bessere Produkte. Von daher ist Digitalisierung für unsere Kunden immer auch das zweischneidige Schwert zu sagen, wie vergraule ich nicht meine Kunden, sondern stelle sicher, dass ich den digitalen Service denjenigen biete, den sie wünschen und den anderen vielleicht, die gerne eben noch ins Kundenbüro kommen, auch dort weiterhin den Service anbiete. Es ist also für uns keine Option aktuell, komplett auf digitalen Service umzustellen. Mhm. Das liegt aber an unseren Kunden. Ne? Also das ist, glaube ich, für uns als Stadtwerk nicht möglich, da komplett in die digitale Schiene zu wechseln, sondern es ist ein Parallel von beiden Welten.
Ja, einfach zielgruppenspezifisch, so könnte man es ja auch sagen. Ne?
Genau.
Okay, Jessica, jetzt nochmal zu dir. Du hast ein Netzwerk für mehr digitale Sichtbarkeit auf den Weg gebracht und Frauen sind in der Digitalbranche, insbesondere in der Gründung, unterrepräsentiert. Woran liegt es? Was sind da deine Erfahrungen und was sind aus deiner Sicht Maßnahmen, die das verbessern könnten?
Genau, jetzt kommen wir quasi nochmal in die andere Schiene, nämlich die Frauen in Unternehmen oder die Unternehmen gründen oder sich halt auch digital zu präsentieren. Und da habe ich ja auch sehr viele Einsichten auch schon bekommen, wie sich Frauen präsentieren oder beziehungsweise wie sie sich auch nicht präsentieren. Das ist ja auch ganz wichtig. In meinem Netzwerk Beyond Peers, was ja am Digitalen Innovationszentrum Rostock mit ansässig ist, geht es mir ja vorwiegend auch darum, Frauen sozusagen digital sichtbar zu machen, aber nicht nur digital sichtbar zu machen, sondern auch generell in der männerdominierenden Welt sichtbar zu machen. Also Frauen in MV, in der Wirtschaft zu zeigen und ja auch die Kompetenzen aufzuzeigen. Wie es ja immer so schön heißt, wer nicht sichtbar ist, findet auch nicht statt. Da bin ich sozusagen mit meinem Netzwerk Beyond Peers ganz arg dran, dass sich die Frauen in MV zeigen, was sie drauf haben, was für Kompetenzen sie haben, dass auch Männer das mitkriegen. Also es nützt zum Beispiel ja auch nichts, Frauen unter Frauen zu belassen. Klar, Frauen bestärken sich gegenseitig, aber es hilft ja auch nichts, wenn wir wieder in dieser Bubble bleiben, wie sozusagen die Männer das sind oder waren. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass Männer mitkriegen, wen gibt es als weibliche Person, mit welchen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass da auch immer noch eine Problematik da ist, dass Frauen sich nicht trauen, sich zu zeigen, sichtbar zu sein oder auch dich in Social Media zu zeigen. Das ist ja heutzutage auch ein wichtiges Werkzeug. Aber viele trauen sich halt auch nicht dort, ja, sichtbar zu sein. Da helfe ich also als Media Awareness Coach im Einzelnen mit meinen Fähigkeiten der Fotografie aufzuzeigen, hey, so und so kannst du wirken. Oder trau dich. Und gerade als Startup merke ich auch, dass viele Frauen, wenn sie gründen, eher als Dienstleister tätig sind oder auch als Einzelkämpferin. Und da natürlich auch immer der Aspekt, das Risiko, was sie jetzt nicht zwingt, so groß eingehen möchten. Sie wollen ja mal ein bisschen Absicherung sind. Also Frauen gucken immer mehr, kann ich jetzt hier Geld rein investieren? Gehe ich dann pleite? Was passiert dann? Also da denken Frauen viel mehr drüber nach als Männer. Und gerade in digitalen Berufen oder auch IT-Berufen muss man oft auch mal ein bisschen mehr Geld investieren, um damit an den Markt zu gehen. Und deswegen gibt es da halt, finde ich, auch noch mehr Männer in der Branche.
Was müsste sich denn aus eurer Sicht verändern, dass Frauen im digitalen Bereich mehr Chancen haben, vielleicht auch mehr Frauen Lust auf Informatik, Digitalisierung haben?
Also das sind natürlich auch Strukturen. Warum trauen Frauen sich dann nicht? Weil Frauen strukturell in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Frauen werden mehr bewertet, es werden auch andere Maßstäbe gesetzt. Das muss man, finde ich, auch ein bisschen im Kontext sehen. Es ist nicht so, dass Frauen auf die Welt kommen und unsicher sind. Das ist ein System, was auch ein Stück weit dahinter steht. Aber gut, das ist heute gar nicht Thema. Es braucht vor allen Dingen eine Berufsorientierung, die klischeefrei ist. Wenn wir also darüber sprechen, wir möchten mehr Frauen in den IT-Berufen, dann müssen wir uns anschauen, wer geht denn studieren, wie viele Frauen sind da AbgängerInnen und wie sieht unsere Berufsorientierung aus. Und unsere Berufsorientierung ist momentan leider eben nicht klischeefrei und nicht gendersensibel, sondern Frauen wird eben noch häufig zu Berufen geraten, die eben ja klassische Frauen dominierte Frauenberufe sind und das sind nicht die, die in der Digitalisierungsbranche die großen Player sind. Wissen wir selber, da geht es viel um Dienstleistungen und so weiter. Das ist ein Teil. Ein Teil ist auch, dass digitale Kompetenzen zu erlernen auch etwas ist, was in der Berufsorientierung auch schon mehr sichtbar sein müsste, und Menschen klarzumachen, wenn sie dann auf der Suche nach einem Beruf sind, was das zukünftig bedeutet, nämlich dass lebenslanges Lernen noch wichtiger wird, weil die Digitalisierung eben ständig unsere Berufe, aber auch wie wir zusammen leben und arbeiten, verändert. Auch das fehlt und natürlich die Stereotype, Rollenbilder, das muss aufgebrochen werden. Das ist natürlich ein unheimlich großer Bereich und ein gesamtgesellschaftlicher, das werden wir heute hier nicht lösen, aber ich glaube, da fängt es an.
Aufbauend zu Annas genannten Sachen gerade. Ich glaube, dass das Thema Vorbilder ganz, 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 ganz wichtig ist und zwar ab frühester Kindheit. Und ich glaube auch, dass das Thema Beeinflussung der Jungen und der Männer immer wieder unterschätzt wird. Wir dürfen nicht nur den Mädchen sagen, ihr könnt das, wir müssen auch den Männern sagen, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass beide Geschlechter das machen können.
Ja, danke. Hier in unserem Mentoring geht es ja darum, dass junge Frauen ihre Karriere weiter vorantreiben und auch Führungsaufgaben wahrnehmen. Und dazu gehört ja auch, die Digitalisierung mit in den Blick zu nehmen und dafür auch Verantwortung zu übernehmen, also auch für den Wandel von Unternehmen. Was sind denn aus eurer Perspektive so die ersten Schritte? Wie gehe ich vor, wenn ich Unternehmerin bin oder Unternehmer und da einen Schritt nach vorne machen möchte, was Digitalisierung anbelangt?
Ganz wichtig ist, dass ich, wenn ich mir das vornehme, das auch als Prio auf der Liste ganz weit nach oben schiebe. Ohne Priorisierung und ohne Fokus darauf wird es keinen Wandel geben, wird es keine Veränderung geben. Und da ist es immer so, dass wenn die Führungskräfte das nicht ganz aktiv nachverfolgen und beeinflussen, sei es bei der Besetzung, wie wir es gesagt haben, beim Vorleben, auch für männliche Führungskräfte, auch zu gucken in der Teamkultur, das hängt immer alles an den Führungskräften.
Was fällt dir dazu ein, Jette? Wie sollte man vorgehen? Was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, dass ich an irgendeiner Stelle ein Problem habe, eine Ineffizienz, nicht mehr am Markt agiere, weil ich irgendwie ja digital abgehängt bin. Ne? Wenn ich diese Erkenntnis habe, dann kann ich eine Lösung suchen für dieses Problem. Und man sagt ja immer, in Mecklenburg kommt alles 20 Jahre später. Deshalb so mein Tipp vielleicht, man muss das Rad nicht neu erfinden, ja, sondern man kann branchenintern oder auch branchenübergreifend einfach gucken, was sind denn Standardlösungen, Standardprozesse, die andere vielleicht schon vor mir eingeführt und ausprobiert haben, die sich bewährt haben. Ich muss also gar nicht unbedingt irgendwas neu erfinden oder den ganz großen Wurf machen, sondern häufig gibt es für alle Probleme auch schon Lösungen, die ich mir einkaufen kann oder wo ich mir Beratung holen kann.
Ich glaube, wichtig ist auch einfach, wirklich alle Mitarbeitenden mitzunehmen, unabhängig von dem Arbeitsvolumen und ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, nichts ist schlimmer oder ineffizient, wenn man Sachen überstülpt und die Leute nicht dabei sind, weil effektiv wissen die Mitarbeiterinnen immer am besten, was funktioniert und wie sie täglich arbeiten. Und sie können damit auch am besten feedbacken, was es braucht und was es eben auch nicht braucht. Dieser Beteiligungsprozess, glaube ich, ist auch ganz entscheidend. Egal wie klein ein Team ist, kann sogar ein Vorteil sein, weil dann keine großen Strukturen da sind, die sozusagen Prozesse verlängern, Abstimmung und so weiter. Gerade wenn wir schauen, KMUs ist ja hier Thema in MV, irgendwie 98% sind kleine Unternehmen, dann haben die eigentlich auch eine unheimliche Chance und Wandel, weil sie eben schneller reagieren können, flexibler sind und weil sie näher an den Leuten dran sind und die Lebensrealitäten der Leute eben auch nicht nur sehen, sondern sie mit einbinden, wahrscheinlich eh schon in der Arbeitsorganisation, weil man weiß, die eine hat ein Kind, der andere muss früher los, weil irgendwie noch in Pflege ist und so weiter. Und da, glaube ich, kann man solche Prozesse auch viel besser einbinden. Es passt einfach viel besser in den Arbeitsalltag.
Dann würde ich noch mal einen Tipp geben. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man auch alte Gewohnheiten ablegt. Das sind ja, sagen wir mal, so Prozesse, die neben dem Arbeitsalltag passieren. Und die muss man natürlich auch dann aktiv auch immer wieder in den Fokus legen. Ich sage jetzt mal, einen digitalen Kalender einführen. Und wenn man dann aber das vorher gewohnt war, das immer an irgendeine Wand zu schreiben, und jetzt sagt man sich, okay, jetzt möchte man das vielleicht einführen oder die Struktur digitalisieren, aber man dann plötzlich denkt, weil man jetzt nicht klarkommt mit dem Digitalen, ach, jetzt schreibe ich es dann doch wieder halt mit an die Wand, dass auch das Team oder auch die Mitarbeiter das Thema auch ernst nehmen, auch durchzusetzen. Weil wenn es an zwei, drei Stellen halt nicht so gelebt wird, wie man es umändern möchte oder verbessern möchte, digitalisieren möchte, dann klappt das System ja auch nicht. Und ich glaube, da muss man dann auch schon als Führungsperson auch schon dann hinterher sein, dass man das auch wirklich strikt einhält und vielleicht dann auch so Strukturen schafft, wo man weiß, okay, das gibt es dann nicht mehr, weil wir machen das jetzt so. Und auch wenn es jetzt vielleicht mal eine Viertelstunde länger dauert, weil man ja auch erstmal reinkommen muss, muss man das einfach auch durchziehen und nicht dann plötzlich wieder zu alten Gewohnheiten zurückgehen.
Vielleicht noch die Ergänzung, dass natürlich Kommunikation und die Mitarbeiter mitnehmen ist ganz wichtig, aber manchmal braucht es dann auch eine Entscheidung. Ne, oder auch ein Durchsetzen von Entscheidungen, weil immer mal wieder hört man ja auch so diesen beliebten Spruch, das machen wir aber schon immer so, ne? Never change a running system. Solche Vorbehalte kommen dann natürlich auch und die kann man häufig mit guten Argumenten umkehren, auch in ein gemeinsames Arbeiten, aber manchen Mitarbeiter erreicht man dadurch trotzdem nicht. Ich kann nicht alle glücklich machen. Ja, also ich muss dann manchmal auch zum Wohle des Teams oder der Aufgabe sagen, ich treffe eine Entscheidung und so setzen wir um und wir haben immer die Möglichkeit, nach ein paar Wochen oder Monaten zu schauen, hat das funktioniert, was hat sich verbessert, wo hakt es vielleicht auch noch. Es ist ja auch ein kontinuierlicher Prozess, eine Software einzuführen oder einen Prozess umzustellen, die Arbeitsweise zu verändern. Das klappt nicht immer von heute auf morgen und braucht dann auch Zeit, um nochmal Anpassungen vorzunehmen. Ne? Aber es nicht zu tun, ist sträflicher, als es erstmal mit noch ein paar Bugs zu tun und dann weiter daran zu arbeiten.
Danke. Welche Wünsche habt ihr für die geschlechtergerechte Digitalisierung? Gibt es da welche?
Also ich wünsche mir sehr, dass das Thema ernst genommen wird und dass es nicht als Gedöns bezeichnet und betrachtet wird, weil wir mal abgesehen von der prinzipiell herrschenden Ungerechtigkeit geht es da um echte Wertschöpfung, um Arbeitskräftemangel, um harte Faktoren wie Kohle. Und allein deshalb sollte und muss man es ernst nehmen.
Ja, mein großer Wunsch, meine Hoffnung ist einfach, dass die Digitalisierung die große Chance ist, von der auch viele sprechen, dass Frauen eben keine Ungleichheiten mehr gegenüber Männern haben und dass wir idealerweise es schaffen, Frauen eben auf das Niveau zu bringen, wo sie genauso ihren Platz haben.
Mhm. Welche Tipps habt ihr für die Zuhörerinnen, die uns jetzt hier lauschen?
Ich würde einfach mal anfangen mit einem einfachen Satz, den ich eigentlich überall in meinen ganzen Workshops und so immer am Ende gerne gebe. Einfach mal machen. Die ersten Male sind nie perfekt. Das heißt, wir müssen immer einfach mal mit etwas anfangen und davon wegkommen, dass wir immer denken, wir müssen gleich alles professionell beherrschen, sondern einfach mal anfangen und dann kommt jeder Schritt für Schritt, wird es besser. Und wenn wir nicht anfangen, dann wird es ja nie gut.
Danke.
Ja, also dem kann ich mich eigentlich total anschließen und ich würde gerne mit auf den Weg geben, dass es ganz viele Möglichkeiten auch bei uns im Land gibt, um sich da Unterstützung zu holen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so wie wir eine ganze IT-Abteilung im Hinterhalt haben, die digitalen Innovationszentren, die Industrie- und Handelskammern, ganz viele Stellen bieten ja nicht nur Frauen, aber Unternehmen generell auch Dienstleistungen und Unterstützung an, wenn es darum geht, digitale Lösungen einzuführen. Die Branchenverbände sind da auch ganz weit vorne dabei. Man muss das also nicht alleine machen. Man kann sich da auch auf Leute berufen, die Ahnung davon haben.
Mein Tipp ist ganz uneigennützig. Der Landesfrauenrat, mein Arbeitgeber, bietet tolle Veranstaltungen, Informationen zum Thema Gleichstellung auf allen Ebenen. Also, wie Jette schon gesagt hat, man kann sich schnell viele Informationen holen und vor allen Dingen auch selbst sich weiterbilden. Also gern da mal vorbeischauen.
Wenn ihr Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder Anregungen oder Wünsche für eine weitere Folge, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt unter angela.hoppe@uni-greifswald.de. Dieser Mentoring-Podcast ist Teil des Karrierewege-Mentoring-Projektes, das schon seit vielen Jahren großzügig vom Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Europäischen Sozialfonds und mit Eigenmitteln der Universität gefördert wird.